Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan mit dem Prisma-Magazin.
Österreichs Bischöfe für Generationengerechtigkeit und gegen Sterbehilfe. Schwester Lea Ackermann und ihre Petition zur Regelung der Prostitution in Deutschland. Und Abt Martin Werlen wird Medienrummel nicht vermissen. Das und mehr hören Sie in dieser Sendung. Ich bin Mario Galgano und wir starten wie gewohnt mit einem Überblick an Kurznachrichten.
Mit Gudrun Seiler. In Kolumbien haben die Bischöfe 8 Forderungen für einen dauerhaften Frieden und für Versöhnung in ihrem Heimatland aufgestellt. Sie fordern unter anderem eine friedfertige Politik, Rechtsgleichheit, eine umfassende Agrarreform, hochwertige Bildung für alle, Dezentralisierung und regionale Entwicklung des Landes, mehr Bürgerbeteiligung sowie eine alternative und nachhaltige Wirtschaftsproduktion. Derzeit verhandelt die Regierung von Präsident Juan Manuel Santos mit der Guerilla-Organisation FARC in der kubanischen Hauptstadt Havanna über eine Beendigung des seit Jahrzehnten andauernden bewaffneten Konflikts in Kolumbien. Der Vorsitzende der US-amerikanischen Bischofskonferenz drängt den Kongress, noch vor Jahresende eine Neufassung des Einwanderungsgesetzes zu verabschieden. Die Sache sei von großer moralischer Dringlichkeit und könne nicht warten, schreibt Kardinal Timothy Dolan von New York an den republikanischen Mehrheitsführer. Er sei besorgt über Berichte, dass einige Abgeordnete Änderungen im Einwanderungsrecht auf die lange Bank schieben wollten. Einer der angeblichen Seher aus dem bosnischen Wallfahrtsort Medjugorje hat seine Auftritte in den USA abgesagt. Anders ist ein Brief des päpstlichen Nunzius in Washington, Vigano, an US-Diözesen. Die Erscheinungen von Medjugorje seien kirchlich nicht anerkannt und Gläubige dürften an öffentlichen Veranstaltungen nicht teilnehmen, die die Echtheit der Medjugorje-Erscheinungen annehmen, schreibt der Nunzius. Er beruft sich dabei auf Erzbischof Gerhard Ludwig Müller, den Präfekten der Vatikanischen Glaubenskongregation. Der Vatikan untersucht derzeit noch die Erscheinungen in Medjugorje. In Deutschland hat die Staatsanwaltschaft Hamburg den Strafbefehlsantrag gegen den Limburger Bischof Franz Theberts van Elst präzisiert. Darum hatte das Amtsgericht Hamburg gebeten. Das Amtsgericht wolle noch deutlicher herausgestellt sehen, dass der Bischof bei seiner eidesstattlichen Falschaussage nicht fahrlässig, sondern vorsätzlich gehandelt habe, sagte ein Sprecher. Ob das Gericht dem Antrag stattgibt, steht frühestens Anfang kommender Woche fest.
Österreichs Bischöfe rufen die Wiener Regierung auf, die Schuldenspirale des Staates in den Griff zu bekommen. Sonst riskiere die Alpenrepublik, den künftigen Generationen zu große Belastungen zu hinterlassen. Das gab die österreichische Bischofskonferenz zum Abschluss ihrer Herbstvollversammlung bekannt. Der Umgang mit der bestehenden Schuldenlast sei ebenso eine zentrale politische Herausforderung wie die finanzielle Sicherung des Pensionssystems, heißt es in der Erklärung zum Abschluss der Vollversammlung. Deutlich forderten die Bischöfe auch eine verfassungsrechtliche Verankerung des Verbotes der Sterbehilfe. Mehr von Gudrun Seiler.
Ein weiteres Thema der Vollversammlung war der Fragebogen aus dem Vatikan, mit dem die Organisatorin der Bischofssynode weltweit Fakten und Einstellungen rund um das Thema Familie erheben wollen. Österreichs Bischöfe wollen so offen wie möglich damit umgehen. Das kündigte Kardinal Christoph Schönborn am Freitag bei der Pressekonferenz in Wien an, wo er über die Ergebnisse der Herbstsession der österreichischen Bischofskonferenz berichtete.
Es sind nicht sozusagen vorgefasste Lehrfragen, sondern es sind offene Lebensfragen. Wie konkret sieht das aus, die Situation von de facto Unionen, Union de fait, also wie sagt man das auf Deutsch, von zusammenlebenden Paaren, die nicht verheiratet sind, die aber Kinder haben, wie ist da konkret die Situation? Oder wie sieht es aus, nicht nur mit der Gesetzgebung, sondern de facto mit der Situation von gleichgeschlechtlichen Partnern, Paaren. Und das ist sicher nicht so gedacht, dass jetzt einfach der Glaube der Kirche und die Sittenlehre der Kirche zur Disposition gestellt werden, sondern es muss ein Miteinander von Lebenswirklichkeit und Glaubenswirklichkeit geben.
Der in Vorbereitung auf die außerordentliche Bischofssynode im Oktober 2014 ausgesandte Fragebogen solle nach dem Wunsch von Papst Franziskus bis an die Basis verbreitet werden. Schönborn nannte Dekanate, Pfarren und katholische Organisationen als Adressaten, die um eine Stellungnahme ersucht würden.
Es ist eine Sache mal beraten und entschieden worden, dass wir diözesan vorgehen, also jede Diözese für sich, dass wir nicht in dieser kurzen Zeit eine Österreich-Struktur aufbauen können, um, sagen wir, eine flächendeckende und halbwegs relevante Befragung vorzunehmen. Zweitens, wir haben uns dafür entschieden, das, was in nicht ganz zwei Monaten, sehr knappen Zeit möglich ist, zu versuchen, alle einzuladen an eine noch zu bestimmende Zentralstelle in jeder Diözese, ihre Beobachtungen, Rückmeldungen zu geben in aller Freiheit.
Im Blick auf die Bischofssynode zu Familienfragen soll es nicht darum gehen, was sein soll, sondern darum, was ist, betonte Kardinal Schönborn.
Wir werden ja Ende Jänner zum Ad Limina-Besuch in Rom sein und werden dort versuchen, möglichst umfassend das, was uns zugekommen ist, wirklich weitergeben. In dem Begleitschreiben schreibt Erzbischof Baldisseri, der neue Leiter des Synodenrates, es ist das Anliegen des Papstes, wirklich die Basis zu hören.
Dementsprechend auch die Gestaltung des Vatikan-Fragebogens, der überraschend gekommen sei, aber in seiner Offenheit auch wieder passend zum Stil von Papst Franziskus.
Es bleiben große Zukunftsfragen offen. Da zählt, denken wir, an erster Stelle die Frage der Generationengerechtigkeit dazu. Das Miteinander von Jungen und Alten, von gegenwärtiger und zukünftiger Generation. Die gefährlich wachsende Schuldenspirale engt den gesellschaftlichen Gestaltungsraum weiter und weiter ein und belastet junge und zukünftige Generationen.
Für ein Europa ohne Prostitution, so lautet eine Petition, die Solvodi, eine Organisation von Schwester Lea Ackermann, lanciert hat. Mehr von Stefan von Kempis.
Schwester Lea Ackermann hat eine Petition zur Regelung der Prostitution in Deutschland lanciert. Mit dem Sklavenhandel mit Frauen mitten in Deutschland müsse Schluss sein. Ackermann leitet den Hilfsverein Solvodi. Sie tritt für eine Überarbeitung des Prostitutionsgesetzes von 2002 ein.
Wissen Sie, es ist schon eine Ungeheuerlichkeit, dass man Frauen und Mädchen einfach so kaufen kann. Man bezahlt einen gewissen Betrag und dann kann man mit den Frauen und Mädchen machen, was man will. Als zu uns vor ungefähr 7 Monaten eine junge Frau gebracht wurde, ein Mädchen gebracht wurde, die wurde an dem Tag, als sie zu uns gebracht wurde, 15 Jahre alt und war schon 2 Jahre in der Prostitution angeboten worden. Der Täter hat sie aus einem Kinderheim Osteuropas geholt, 13-jährig, und hat sie in Deutschland angeboten, Tini und Tabulos. Und vor ungefähr 2 Monaten war dann der Prozess und die Täter sind verurteilt worden zu je 1 Jahr und 4 Monaten auf Bewährung. Die Richterin hat gemeint, naja, man müsste schon berücksichtigen, dass zeitweilig das junge Mädchen, das Kind ja auch zugestimmt hat. Und da ist mir praktisch der Kragen geplatzt. Ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein, dass man so mit Frauen und Mädchen hier rumspringt.
Die Frauenunion will bei den Koalitionsverhandlungen ein Gesetz zur Regelung der Prostitution verankern. Schwester Lea Ackermann schwebt eine Lösung wie in Schweden vor. Dort wurde im Jahr 2000 der Kauf sexueller Dienstleistungen unter Strafe gestellt.
Und heute ist in Schweden in der Bevölkerung die Meinung gängig, nur Loser zahlen für Sex. Und in Deutschland ist Prostitution salonfähig geworden. Und deshalb fordern wir mit unserer Petition an die Bundesregierung im Moment, mach den Schlussstrich. Keine Frauensklaverei in Deutschland. Wissen Sie, diese dieses ganze Prostitutionsgeschäft, dass man sich Frauen kaufen kann, billig kaufen kann, nach Menü kaufen kann. Man kann sagen, ich zahle 20 Euro und das und das und das kann ich mit der Frau machen. Das ist doch ungehörig. Und es ist doch wirklich ein Angriff auf die Menschenwürde der Frau und ich meine auch des Mannes.
Prostitution sei nie verboten gewesen in Deutschland, so Lea Ackermann.
Das war reguliert. Wir haben ein regulierendes System, während die Franzosen schon immer sagen, Prostitution gehört abgeschafft, abolitionistisch, niederschlagen, wie der Sklavenhandel abgeschafft werden sollte. Da sind uns die Franzosen voraus.
Handeln Sie, stimmen Sie für ein Europa ohne Prostitution. So textet die Petition, die Solvodi auf den Weg gebracht hat und die schon von einigen tausend Menschen unterschrieben wurde.
Gehen Sie auf unsere Homepage www.solvodi.de. Dann haben Sie die Startseite und direkt bei Herzlich Willkommen bei Solvodi sehen Sie so ein Flyer, mach den Schlussstrich und wenn Sie dann auf den Link change.org gehen, dann können Sie unterschreiben. Und das wäre wunderbar, wenn das sehr viele tun würden.
Die Sixtinische Kapelle im Vatikan beherbergt einige der berühmtesten Fresken der Welt. Damit die künftig in das optimale Licht gerückt werden, wurde dazu eine Münchner Lichtfirma beauftragt, die richtigen Lampen zu finden. Die wollen nun mit der gigantischen Menge von 7000 LEDs für die Erleuchtung sorgen. Die Gemälde von Michelangelo oder Botticelli in der Sixtinischen Kapelle werden in ein neues Licht gerückt. Das Beleuchtungskonzept dazu stammt von der Münchner Firma Osram. Diese hatte bereits vor rund 30 Jahren die Beleuchtung dort installiert. Jetzt erhielt die Firma den Zuschlag für einen Wettbewerb der Europäischen Union. Vorgabe war es, so der Ingenieur Murat Buledinin von der Firma Osram, ein bestehendes Gebäude mit Bestandsbeleuchtung mit LED-Technik auszustatten.
Die Sixtinische Kapelle ist von insgesamt 12 Fenstern beleuchtet. Mittlerweile sind aber zum Schutz der Kunstwerke Schutzscheiben angebracht und es kommt nur relativ spärlich Tageslichtfeld ein. Tageslicht enthält, das weiß jeder, wenn man empfindliche Gegenstände länger an der Sonne lässt, bleicht aus. Die Farbpigmente können Schaden nehmen, auch gerade über sehr lange Zeit. Die Kunstwerke sind 500 Jahre alt und deswegen ist man heute sehr vorsichtig und versucht eben nicht über die Maßen Tageslicht in das Innere zu lassen. Da befinden sich Schutzscheiben an den Außenseiten der Fenster und demzufolge kommt nur ein Bruchteil des Tageslichts ins Innere. Und wir wollen jetzt mit der neuen LED-Beleuchtung so viel Licht anbieten, dass eine schöne Wahrnehmung der Kunstwerke möglich ist, ohne aber auf schonende Art und Weise. Wir wollen auf schonende Art und Weise so viel Licht wie möglich, so wenig wie nötig anbieten.
Zum Vorurteil, LED-Licht sei kalt, will die Firma damit endgültig entkräften.
Und genau um diesen Punkt geht es. Wir wollen zeigen, dass die LED-Technologie aus diesen Kinderschuhen herausgewachsen ist, dass es jetzt wirklich höchstwertige, höchstqualitative Beleuchtung realisierbar ist. Wir legen besonderen Wert auf die ideale Wiedergabe der Farben. Ist ja die Beleuchtung heute für den Besucher wahrnehmbar, aber die ganze Pracht und Glanz der Farben und der Fresken kommt nur unzureichend zur Geltung. Mit dem neuen LED-Licht erhalten wir ein bis heute nicht erreichtes Ergebnis.
Erfahrung für das Großprojekt hat die Firma Osram bereits im Münchner Lehnbachhaus gesammelt. Die Sixtinische Kapelle ist eine Weiterentwicklung dieses Lichtkonzepts.
Zu Beginn sind wir mit ganz normalen Besuchergruppen in die Sixtinische Kapelle gegangen. Sie müssen sich vorstellen, das sind bis zu 2000 Besucher gleichzeitig. Und das ist ein sehr andächtiger Ort und man ist erstmal ergriffen von der Kunst, von der Pracht. Und zu späteren Terminen waren wir dann auch alleine und hatten unsere Messtechniker dabei, die tatsächlich mit Zollstock und Lichtmessgeräten jeden Punkt der Kapelle vermessen haben, um die Ist-Situation zu vermessen.
Die Gesamtkosten für das Projekt gibt die Europäische Union mit 1,9 Millionen Euro an und steuert davon 870.000 Euro bei. Die Energieersparnis durch die neuen Leuchten liegt nach Angaben von Osram bei 60%. Auch die Klimaanlage in der Sixtinischen Kapelle wird weniger laufen müssen, da die LEDs weniger Wärmeentwicklung haben.
Fertigstellungsdatum ist der 450. Todestag von Michelangelo am 18. Februar 2014. Über die Zeremonie haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Wir sind da natürlich an die Vorgaben des Vatikan gebunden. Die Aussage des Museumsdirektors Professor Paolucci war folgende: Der erste Mensch, der das Licht in der Sixtinischen Kapelle als erstes sehen wird, wird der Papst sein.
Die Firma Osram aus München ist bereits seit 2011 in der Sixtinischen Kapelle am Werk. Durch die Papstwahl im März und das Konklave, währenddessen Osram alle Messungstechnik deinstallieren musste, sei zwar laut Bulelidin eine kleine Verzögerung entstanden. Eine neue Internetseite soll Vorurteile zum Ordensleben in Deutschland abbauen. Mehr von Stefanie Stahlhofen.
Die Mitgliederzahlen der katholischen Orden weltweit schrumpfen. Das gab erst Ende Oktober der Sekretär der Vatikanischen Ordenskongregation, Erzbischof José Rodríguez Caballo, bekannt. Das liegt einerseits an Austritten, zum anderen treten immer weniger Menschen in Orden ein. Schwester Kerstin Marie von den Ahrenberger Dominikanerinnen glaubt, dass viele Menschen Vorurteile und falsche Vorstellungen vom Ordensleben haben. Um besser zu informieren, wurde an diesem Donnerstag die Internetseite zum ersten bundesweiten Tag der offenen Klöster freigeschaltet. Ich habe vor der Sendung mit Schwester Kerstin Marie über die neue Internetseite und über die sinkenden Mitgliedszahlen der Ordensfrauen in Deutschland gesprochen.
Die Internetseite dient zum einen dazu, Menschen einzuladen, am Tag der offenen Klöster zu den Klöstern, Gemeinschaften und Konventen zu kommen und einmal hinter die Klostermauern zu schauen. Und zum anderen dient sie dazu zur internen Kommunikation, damit die Gemeinschaften sich darüber anmelden können, damit sie darüber Informationen bekommen und sich austauschen können.
Erst Ende Oktober hat der Sekretär der Vatikanischen Ordenskongregation bekannt gegeben, dass die Zahl der Ordensfrauen in den vergangenen Jahren weltweit zum Beispiel dramatisch gesunken ist.
Genau, es gibt immer weniger Eintritte. Wir kennen das, dass zum Beispiel bis vor 40, 50 Jahren Frauen, die zum Beispiel Lehrerin werden wollten, das fast nicht anders werden konnten, als wenn sie in eine Gemeinschaft eingetreten sind, die Schulen hatten und wo Schwestern Lehrerinnen waren. Ähnliches gilt für andere Berufe. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Wer gerne Lehrerin werden möchte oder wer Krankenschwester werden möchte, kann das tun außerhalb einer Gemeinschaft, sodass heute eher die Frage danach ist, was suche ich? Suche ich wirklich den wahrhaftigen Gott? Und das so die erste Motivation ist für einen Eintritt. Das ist natürlich speziell und das bedarf zum einen dessen, dass ich mir wirklich Gedanken mache über meinen Ruf. Und das heißt vielleicht auch einfach, dass es vielleicht nicht so viele Menschen gibt, die wirklich dazu berufen sind, sondern die zu anderen Dingen berufen sind.
Durch die neue Internetseite, durch den Tag der offenen Klöster, erhoffen Sie sich denn vielleicht doch auch Leute zu finden, die dann feststellen, dass sie ins Kloster gerufen sind?
Wir wollen uns auf jeden Fall öffnen, dass Menschen auf die Idee kommen, einmal ein Kloster kennenzulernen, dass Menschen die Gelegenheit haben, ins Gespräch zu kommen mit Ordensleuten, die auch von ihrer ganz eigenen Berufung berichten und die vielleicht anstoßen, dass Menschen auch über ihre ganz eigene, ihre persönliche Berufung nachdenken. Und ja, vielleicht gibt es Menschen, die entdecken, ach, das finde ich interessant, das löst etwas in mir aus, da möchte ich einmal weiter hinschauen. Das würde uns freuen. In erster Linie bieten wir aber diesen Tag der offenen Klöster an, einfach um mit den Menschen, die um uns herum leben, in Kontakt zu kommen.
Und damit endet diese Sendung. Ich bin Mario Galgano und Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.